June sagt, dass jeder einen Dämon in sich trägt. Aber wir können sie nicht immer kontrollieren.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das sind wir allerdings. Tom Beelzebub Westerholt und Anna Medusa Wollner. Welche Filme haben dich deine inneren Dämonen zuletzt nicht mehr kontrollieren lassen?
Ich glaube, ich darf an dieser Stelle wegen Sperrfristen und Co. noch nicht darüber sprechen.
Ah, verdammt, ich hätte sonst gedacht, vielleicht das ein oder andere Lady Whistledown-Abenteuer.
Ich habe jetzt
auch diese ersten 4 Folgen geguckt, meine liebe Frau Wollner, und ich weiß genau, was du meinst mit dieser Scheiße, jetzt einen Monat warten zu müssen.
Bis das, es tut mir leid, Ende don't shoot Juni the messenger.
Ist, ja, verdammt nochmal, das ist wirklich ein böser Cliffhanger am Ende von
ja,
Folge.
Ich sag nur, bis die Kutsche wackelt,
oh ja. So, bei mir waren es mit den inneren Dämonen, um auf die mal zurückzukommen, gleich 2 Kinostarts dieser Woche. Zum einen Golda mit Helen Mirren und zum anderen Rocky Road to Berlin, nicht mit Helen Mirren. Auf beide komme ich noch zu sprechen. Beide haben mich irgendwas zwischen ratlos und betroffen zurückgelassen.
Oder wie ich es gerne bei dir nenne, Normalzustand.
Ja, so steht's auf meiner Visitenkarte. Tom Westerholt, ratlos betroffen. Wir haben jetzt gerade Mai, Frau Wollner, stimmt das soweit?
Das ist korrekt.
Ja, was hat das mit dem Dezember zu tun?
Das hat mit dem neuen Film von Todd Haynes zu tun, der ja unter anderem auch Carol gemacht hat. Der lief letztes Jahr in Cannes, kommt dieses Jahr bei uns ins Kino nach Cannes. Außerdem habe ich mich dann auch noch einem Dämon gewidmet, nämlich Late Night with the Devil. Und ich habe noch was Spannendes auf Mubi gefunden, nämlich Gasoline Rainbow.
Einen Movie auf Mubi, das ist ein gutes Stichwort, denn es muss ja auch nun mal nicht immer Netflix sein. Es gibt ja auch noch andere, und damit meinen wir jetzt mal nicht gerade Prime Video oder Disney Plus oder die Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern eben zum Beispiel Mubi. Ein kleiner, aber sehr feiner Streaming-Anbieter, vor allem für Filme. Und da hast du nämlich A Gasoline Rainbow gesehen, den ich noch nicht geschafft habe.
Are you guys sure you want to do this?
Yes. Oh yeah. I see him.
Jump in now.
I like the van, it's pretty cool.
Are you just looking for cool sights and stuff?
Kind of, yeah.
Whoa, look at the fucking color of the sky over there. It looks like a Bob Ross painting, bro.
Bob Ross was 7'3", man.
You're fucking lying. No, he's not that tall.
Deine Augen glänzen. War schön gewesen?
War schön gewesen. Du hast es vielleicht erahnen können an diesem Zündschlüssel ganz am Anfang vom englischsprachigen Trailer, den es nicht auf Deutsch gibt. Es ist ein Roadmovie und es ist so ein bisschen das Porträt einer verlorenen Generation. Gespielt und in Anführungsstrichen auch geschrieben von LaiendarstellerInnen. Es geht um Makai, um Mika, Nicole, Nathalie und Tony. Die gehen alle zusammen auf die Highschool. Die sind so eine eingeschworene Gruppe und wollen nach dem Abschluss auf ein letztes großes gemeinsames Abenteuer. So eine Art Verabschiedungsritual von der Jugend mit einem alten Van, der wirklich kurz vorm Auseinanderfallen ist. Und das Ziel ist der Pazifik oder aber auch einfach das andere Ende, oder nicht das andere, sondern das Ende der Welt.
Das haben wir wirklich noch nie im Kino gesehen. Einen solchen Film, junge Menschen begeben sich mit einem Van. Also das klingt natürlich jetzt bis hierher erstmal nach so einer x-beliebigen 0815 Road-Movie-Geschichte, wie wir sie schon 789.000 Mal gesehen haben.
Auf dem Papier, aber eben dann doch nicht auf der Leinwand. Denn es ist ein Film tatsächlich überabgehängt. Ne? Die 5, die kommen aus Willy in Oregon. Das ist abgehängt, da geht nicht. Wo kommst du nochmal her? Ostwestfalen, ne?
Genau,
ist so ähnlich.
Das ist das Oregon von Deutschland.
Ja, die blicken mehr oder weniger wirklich in eine perspektivlose Zukunft und sagen sich mit dem Trip, scheiß drauf, wir machen einfach. Und unterwegs treffen sie einfach Gleichgesinnte. Sie treffen Punks, Hippies, Skater, Aussteiger und merken, dass sie ihren Weg selbst wählen können, auch wenn der Bus unterwegs liegen bleibt. Das alles aber nicht mit so einem ESO-Kitsch erzählt, sondern fast dokumentarisch authentisch, denn das sind eben alles Laien und die durften eben auch am Drehbuch mitschreiben.
So, und hinter dem Film stecken 2 Brüder, die gerade ziemlich angesagt sind und die ja auch zumindest primär bisher so aus dem Dokumentarischen kommen.
Ja, das sind die Ross-Brüder. Die Ross, ich wusste, dass ich über diese Namen
die Ross-Brüder.
Die Ross-Brüder, Bill und Turner, sind mit die angesagt gesagt, ist ein Regisseur der Indie-Szene, so richtige Surfer-Boys. Die haben eine Werkschau im Centre Pompidou gehabt, in Paris. Die waren schon auf der Berlinale zu Gast und Gasoline Rainbow, oder er hatte letztes Jahr in Venedig Premiere. Und die beiden haben wirklich ihren ganz eigenen authentischen Stil, weil sie eben aus dem dokumentarischen Bereich kommen. Die lassen und nehmen sich Zeit und kommen durch diese ganz stille Beobachtung den Menschen total nah. Also nicht nur denen, also den Menschen, auch die Landschaft spielt hier eine unglaublich wichtige Rolle. Also es sind irgendwie 508 und ein paar zerquetschte Meilen.
Das ist für einen alten Van eine ganz schön ordentliche Strecke.
Und durch diesen Look hat der Film so eine ganz eigene, harte, raue Poesie.
Das klingt nach ziemlich viel guten Zutaten für ein wirklich tolles Roadmovie. Du hast mit den beiden gesprochen?
Ich habe mit den beiden gesprochen bei mir in der Küche. Also ich war in der Küche, die saßen, ich glaube, in New Orleans und wir haben uns erstmal über das Poster hinter mir ausgetauscht, du kennst es, eine schwedische Milchreklame aus den frühen 2000ern, frag nicht, das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Ich wollte erstmal von den beiden wissen und wir haben nochmal zur Erklärung gezoomt, deswegen bitte entschuldigt manchmal diese etwas kratzige Tonqualität. Ich wollte wissen, was der Ansatz für diese Geschichte war, die wir natürlich irgendwie schon alle 100.000 Mal gesehen haben.
This came out of the pandemic. We had actually just opened our last film at Berlin right before the world shut down. And the conversation between the two of us was, you know, who has it the worst right now, well, when everybody's locked away and not able to do the thing that they're wanting to do. And we remembered our teenage selves and desperately wanting to get out of the world that we knew and explore the world that we didn't. And we thought that it would be really interesting to hear from that generation of people in that moment. And a vehicle that we really understand well through our lives as a source of empathy and experience is a trip, you know, is meeting people out in the world where they are. We thought of, taking a group of kids from that generation, and as they head out into the world and having them encounter all kinds of different folks and see what came of it, allow them to speak for themselves, allow them to sort of paint a portrait of what the present day is for them.
Working very close with the actors, which aren't professional actors, and having no script, how do we have to imagine the work on the script and the work on the things turning, finally being in the movie?
Well, we create the composition, you know, it's kind of like writing the coloring book. You know, we know the trajectory of the film, we know the locations, the beats, the hoped for images, we know the scenarios in which we wish to conjure these experiences. But with all of that armature in place and a really good understanding of what the film wants to be and do and look like, the world is filled in, or the book is colored in by the people in front of the camera. They're the co-authors of the experience. They're the the authors of each of these scenarios. So they end up inhabiting these artificial worlds that then become very real to them, and opportunities for them to be themselves, to process their experiences, to share and connect, and fill out the framework that we've composed.
Where did you shape it? Did you go to a sort of a writer's room with them, or was it really on set just before shooting a scene that you created everything?
Yeah, we wanted everything to play out in front of the camera, so that it would be as natural as possible. We'd huddle up each morning and discuss like what, you know, the intention was for the day, but all the words, all the interactions, they are all, you know, every word is coming out of is from the person speaking it. Yeah, we wanted everything to happen for the first time.
Yeah, they're writing in real time. They're encountering these situations as they progress through the film, and so they actually are going on a journey, and an emotional journey, and arriving at those emotional benchmarks as a byproduct of an actual lived experience rather than a preconceived one.
How did you find them, and how did you choose them and the characters they were playing, if you can say they're characters?
Two of our friends here in New Orleans had a casting agency, and they went up 3 months ahead of the shoot, and they were putting flyers up in schools and coffee shops and at skate parks. And they would, while Turner and I were here in New Orleans writing and dreaming up the whole thing, they would send us videos back. And based on what they would send us, it would change, you know, how we were thinking about the film. And like, we didn't know if it was going to be five kids or one kid or whatever, but you know, they sent us a video of Makai, and we really loved him. And we're like, okay, who are Makai's friends? And so we got introduced to them, Tony and Micah. They sent us a video of Natalie and Nicole. We liked both groups, but they didn't know each other, and we didn't know if they would, you know, work together. So, but once we got up there, we got them together, and it was as if we, you know, weren't even in the room. They could have cared less about us. They were they were off doing their own thing.
But it's all street casting, so all of the folks that are in the film are coming from the places that they're in. You know, while we were scouting the physical landscape, our casting partners were scouting the human landscape, and we were responding to both and trying to make them as, you know, as real and present as possible.
As you just mentioned, the real landscape, it's like another main character. What meaning does the landscape have for you, and how did you find the places?
Well, the landscape actually came first. We knew that regionally, it's the Northwest is very regionally distinct for many reasons. You know, the actual physical landscape being one of them. It's so diverse, and there's such an evolution of space. And we wanted the physical landscape to mirror or be an opportunity to reflect back the evolution of the emotional landscape through the film. So, you know, it's this epic Western space, you know, that is beautiful to look at, certainly, but also changes so significantly that we thought, you know, those backdrops would likely also influence the way that our characters were interacting.
What would you say, what were the film references you had in mind? Did you watch something in advance, or did you show to the kids something?
We never showed the kids anything, right? I don't think we did.
They were just coming from their own places, yeah. But I mean, yeah, we watch always endless films. Quite a number for this. I mean, there are eternal references like Agnes Varda and Les Blank, you know, as sort of heroes. But for this one specifically, that region has been so distinct on camera. My own Private Idaho was certainly played into that. You know, movies that inspired us as kids, like Stand By Me and Goonies, are from that part of the world as well. But also things like, you know, the sort of the loving ethos of camaraderie that is the Muppet movie, you know. So many myriad different references that go into this, but also like history, photography, writing, you know, the conversations that we have leading into this are all over the place, so that we know precisely why we're in the moments that we're in.
I didn't see the Muppets coming.
Well, you're welcome.
Working with a younger generation, or the young generation, how would you describe their attitude to life?
It was a beautiful thing to discover. I mean, with, you know, I don't want to define their generation, but them specifically, they were just like really big hearted, and they really cared for each other so deeply, and were so, I mean, you know, they would bicker and stuff, but they were, you know, so kind
and curious.
Like, you know, they just walking down the street, they'd be like, "Hey, what, you know, what's up with you?" As they do in the film, they would, you know, they were just always like wondering what, you know, what everyone else was up to or into,
and also emotionally present. And that is also, I think, that chapter of life as well. But just very emotionally present, curious, you know, wanting to seek out all of these things and find new people. And yeah, just the perfect vehicle for all of this.
But especially as you started or had the initial idea during the pandemic, what would you say are their problems and desires in life?
Well, each of them has their own, you know, and I think there's the ubiquity of that moment in time where you're leaving the known world and heading into the unknown one. And you can only take with you what you've learned thus far. So everything is new, everything is an obstacle. You're approaching the unknown with a kind of confidence that is a little bizarre, but it, I think, allows you to get through it. And then each of them is coming from the backdrop of their own family lives and experiences, you know, who they've been told they are, who they've imagined themselves to be, and who they want to become. And this kind of gauntlet, I think, is the first window into, you know, what the rest of your life is going to look like. And each of these characters gives a little piece of themselves in the film. Not everything is beautiful, you know, not everything has been great for them, but they can still find beauty in the world.
Having worked with them so close and made a movie with them, would you say that when you were that age, it was different? Or was it sort of like the big topics are the same?
Yes and no. I think we can empathize with the experience, certainly, as I think most of us can. We were definitely different kids in a different generation in a different time. And I think the most revelatory thing for us was it can seem, looking around the world, that things are not so great, you know, for this generation that's coming up. I think it can seem that way definitely in this country specifically, in their region definitely, and in that moment of time, absolutely. But they still were hopeful and they still felt like they had a frontier to find and dreams to chase. And so I think no matter what the conditions, you know, so long as we're alive and coming of age like that, you know, it's your world to find. That added a lot of positive energy to our experience.
And filmmaking wise, as it's like a whole different generation who grew up with different films, growing up with TV shows, with TikTok, do you think like they have a different approach on making movies?
Well, I'd love to see them make movies. Their frame of reference is totally different.
Yeah.
Because they have had all media available to them all the time for their entire lives. And it makes their, yeah, I mean, just like culturally, everything is ever present all the time. And what a different way to come into the world. You know, old things can be just as relevant as the new thing. And style is what you make it. And there are so many different ways to communicate in media. Yeah, so we allowed them to capture some of their own images. You know, they're very much participating in it. But I think while they infuse the film with their own references in terms of style and music and conversation, they still wanted to interact with a real world and not just hide away or hide behind screens. You know, they really did want to get out there and engage, and that was a revelation to us.
As you just mentioned the music, what was your approach on the soundtrack and the music in the film?
We let them dictate it. I mean, we had to, but they whatever's being played in the film, they were playing in real time, which initially was pretty shocking to us because they were playing stuff that we grew up with.
We did not anticipate them being into Guns N' Roses.
Yeah. It's like, why are you listening to this? And they were like, oh, you know this? And they're like, yes. Yeah. Why do you know this? So yeah, they dictated everything that was played in the van or at a party or whatever. So it is very eclectic.
But why do they know Guns N' Roses?
I think because, one, their parents are as old as we are. And the internet, yeah. I just like
everything is equally available.
Everything is available, so yeah.
And are you sort of jealous that they grew up having everything available right now at the moment? Just like
no, I thought this. You know, growing up, it might have been frustrating, but the search for something gave it more weight, and it was not disposable if you did find it.
Yeah, there was something sacred.
For music or movies, you know, if you really wanted to watch something, if you really wanted to hear something, and it wasn't, you know, at the one store in our town, you had to travel to get it. And it created an adventure.
It meant that we had a much more limited worldview, I think. But
yeah, absolutely. It did. Yeah. But no, I don't think I envy it, but it's like, you don't know any better. It's your experience is your own. And I would have been a very different person had I been 18 right now.
And each generation is going to get dismissed by the previous one. And yeah, each of our experiences is equally valid.
Thank you very much. It was great talking to you.
Good talking to you. So it's very exciting.
Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Film.
Gasoline Rainbow ist ab Donnerstag jetzt auf Mubi, habe ich wirklich oben auf dem Zettel stehen und würde dann, weil wir gerade beim Thema Road Movie sind, gerne noch eins dranhängen, nämlich Rocky Road to Berlin.
Rocky Road to was?
To Berlin, das ist diese Stadt hier.
Ah, okay.
Ist ebenfalls ein Roadmovie, also wie Gasoline Rainbow, erzählt die Geschichte des, offenbar, mir sagte der, shame on me, sagte der nix, des in Osteuropa wohl legendären ukrainischen Musikers Kuzma Skryabin auf Basis von dessen Buch Ich, eine Pobeda und Berlin.
Gut, ich kenne jetzt weder Kuzma Skryabin noch weiß ich, was eine Pobeda ist.
Das ist einigermaßen berechtigt, denn eine Pobeda, da musste ich auch ein kleines bisschen recherchieren, kann zig unterschiedliche russische Dinge sein, habe ich rausgekriegt. In diesem Fall ist aber ein sowjetischer Oldtimer dieses Namens, so aus den 40ern, 50ern gemeint, mit dem Kuzma, also der echte, wohl mal in einigermaßen erbärmlichem Zustand, also das Auto jetzt, nicht er, aus der Ukraine bis nach Berlin gejuckelt ist. Also jetzt mehr Rost als Auto, so ein Zustand.
Also das Genre Musiker-Roadtrip wird hier bedient.
Und das ist ja ganz genau mein Ding. Ich liebe es, wenn es gut gemacht ist. Da ist mir das Musikgenre auch letzten Endes egal. Also nimm Blues Brothers, nimm Green Book oder nimm Inside Llewyn Davis oder natürlich vor allem Almost Famous, lieb ich bis heute. Daher wirklich High Expectations, gerade so Ost-Roadtrip-Filme haben ja zumindest manchmal, ich will das nicht so generalisieren, aber sowas teilweise grobschlächtig Entwaffnendes, sowas Raues, auch musikalisch so ein bisschen Brutales. Also ich bin da im Kopf immer sehr schnell in so Balkan-Beat- Punk-Sphären unterwegs.
Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber das war dann hier eher nicht so der Fall, oder?
Was ich gesehen habe in Rocky Road to Berlin, war wirklich eher so die ukrainische Version von Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Okay, also damit hast du mich so ein ganz kleines bisschen, aber ich gucke dir hier ja gerade tief in die Augen und ich habe das Gefühl, es war schlimm.
Ja, ich habe wirklich bis jetzt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo genau die mit, bildlich gesprochen, dieser alten Rostlaube wirklich falsch abgebogen sind. Ich hatte zwischenzeitlich beim Gucken Angst, dass mein Handy klingelt, die 80er dran sind und sagen, sie wollen ihren Film zurückhaben. Aber das ist leider nicht so 80er Retro cool, wie es ja teilweise im Augenblick auch gemacht wird und dann auch seine Wirkung hat, sondern das wirkt eher so, dass alle, die an diesem Film beteiligt waren, wirklich böse in den 80ern stecken geblieben sind. Also auch was das Filmische und was die Umsetzung von Stoffen angeht. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wann dieser Film spielt. Also die Story ist wirklich schnell erzählt. Kuzma will Rockstar werden, lässt seine Band aber noch vor dem ersten Gig überhaupt hängen wegen Lampenfieber. Stattdessen hängt er sich mit irgendeinem halbzwielichtigen Cousin, den er hat, an so einen Gelegenheitsjob, eben diesen rostigen Sowjet-Oldtimer, die Pobeda, zu so einem gierigen Autosammler nach Berlin zu überführen und dabei geraten die zwei Halodris von einem halbkriminellen Schlamassel in den nächsten. Da sind wir wirklich wieder bei Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Ich wollte gerade Freddy Lau ins Rennen werfen.
Ja, würde, genau, exakt, würde da möglicherweise auch noch passen. Und das Ganze wird dann noch so ein bisschen schlimmer dadurch, dass daheim in der Ukraine Kuzmas, ja, rothaarige, feurige, immer Minirock tragende Freundin auf ihn wartet, die ihn aber auch nur will, wenn er zurückkommt und ein richtiger Rockstar wird.
Oh, warte, mein Telefon klingelt. Hm. Ich glaube, die 80er Jahre sind dran.
Supernasenniveau, wirklich. Oder fast schon irgend so ein Didi Hallervorden-Film aus den 80ern. Auch schlimme Klischee-Rollenbilder von allen Figuren, egal ob gut oder böse, ob langweilig oder schrill. Es sind alles so Abziehbilder. Also der ganze Film sehr stereotyp, sowohl in den Rollen als auch im Szenenbild, in der Regie, in der Ausstattung. Also so Mafiosi rauchen alle, tragen Sonnenbrille, Frauen stöckeln alle und haben Miniröcke. Es ist wirklich leider schlimm. Also Support für die Ukraine, das war auch so ein bisschen vielleicht mein Hintergedanke beim Gucken. Natürlich, wo es geht, immer gerne, aber leider nicht mit diesem Film hier.
Und was machen wir da jetzt?
Ja, ich habe mir stattdessen gedacht, dass so ein bisschen Legenden-Name-Dropping von eben gerade, das soll wenigstens nicht vergebens gewesen sein, also habe ich es dann einfach nochmal schnell nachgeguckt. Blues Brothers streamt ihr aktuell bei Sky in der Flat, bei ganz vielen anderen für um 4 Euro, Netflix hat den nicht. Green Book ebenfalls bei ganz vielen Streamern um 4 Euro, Netflix hat den auch nicht. Dasselbe gilt für den tollen Coen Brothers Film Inside Llewyn Davis mit Oscar Isaac. Ich liebte den sehr damals.
Ich auch.
Ich mochte selbst Justin Timberlake da drin, den ich nun nicht für den begnadetsten Schauspieler unter der Sonne halte. Aber in dem Film war er richtig gut. Also auch für den gilt das, den haben auch ganz viele für 4,99. Netflix hat ihn nicht, aber Arthouse Plus, wenn ihr da vielleicht ein Abo habt, hat den in der Flat oder ihr macht halt da mal so ein Probe-Ding, ne, Knickknack. Und Almost Famous, bis heute einer meiner Lieblingsfilme, den hat Magenta in der Flat, viele andere auch für 4,99, die müssen wir nicht immer alle nennen. Und auch den hat Netflix nicht, mich kurz gefragt, was stimmt da eigentlich nicht? Was hat Netflix?
Einiges.
Was hat Netflix bitte gegen gute Road-Movies? Aber wenn ihr einen von denen mal wieder streamen wollt, wirklich tolle Road-Movie-Filme für um 4 Euro, gibt es Möglichkeiten. Und wenn ihr mögt, dann tippt uns auch gerne mal eure Lieblings-Road-Trip-Filme per Mail at deutschlandfunknova.de. Dann reichen wir die gerne nach. Habe ich irgendeinen vergessen?
Ja, ich werde dir auch eine Mail schreiben an mail at deutschlandfunknova.de, weil mir es gibt ein Balkan Road Movie mit einer Blaskapelle. Ich glaube, die fahren zu einer Beerdigung. Der ist so 10, 15 Jahre alt.
Oh, das sagt mir
und
was.
Ich komme gerade nicht auf den Titel. Ich habe jetzt gerade schon meine Dropbox durchsucht mit mehreren Stichwörtern wie Balkan, Trompete.
Ja, ja, ja.
Ich reiche ihn dir nach. Ich schreibe eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. ich recherchiere weiter. Vielleicht lasse ich den Filmtitel auch noch während dieses Podcasts droppen.
Ja, 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 denn stimmt. Ich weiß auch, was du
ich
meinst.
Ich habe Bilder vor Augen. Ich habe Musik. Musik in den Ohren, aber mir fällt dieser Titel gerade nicht ein. Warte.
Ach, ich weiß, was du meinst. Vielleicht kriegen wir das noch nachgeliefert.
Egal. Also ich suche noch weiter. Ja, wir halten erstmal fest, ihr müsst Rocky Road to Berlin nicht gucken, sondern stattdessen im Kino vielleicht lieber noch einen Film aus Cannes, allerdings vom letzten Jahr. So schnell sind die dann doch nicht.
Ja, dort hatte vor ziemlich genau einem Jahr der neue Film von Todd Haynes seine Weltpremiere, der doch erst jetzt, ein Jahr später, zu uns in die Kinos kommt. Und das trotz der hochkarätigen Besetzung. May, December heißt er, ist ein Film mit Julianne Moore und Natalie Portman in den Hauptrollen. Also die Art von hochkarätig. Aus dem Titel, da hatten wir eben schon kurz, May, December, lässt sich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig erahnen, worum es da geht. Was also ist es für ein Film?
Es ist ein Film, also dieses May-December, Muttersprachler im Englischen oder Menschen, die Redewendungen kennen, die könnten hier aufhorchen, denn May-December ist tatsächlich im Englischen eine Floskel, um Beziehungen zu beschreiben, die einen ziemlich großen Altersunterschied haben, also so um die 20 Jahre, zumindest hier, was ja eigentlich mittlerweile gesellschaftlich angekommen ist.
Also 20 Jahre Altersunterschied, wenn wir da erstmal kurz bei bleiben, sind ja grundsätzlich heute nicht mehr der ganz wahnsinnig große Aufschrei, und zwar in beide Richtungen, also auch wenn wir da mal an Sam Taylor Johnson und ihren Ehemann Aaron Taylor Johnson denken. Ich glaube, die beiden sind 24 Jahre auseinander. Aber hier gibt es ein erschwerendes Detail.
Ja, das erschwerende Detail ist, du musst tatsächlich, also es kommt in dem Fall auf das Alter der Beteiligten an. Also nicht auf den Abstand, denn es ist dann doch fragwürdig, wenn eine Frau Mitte 30 Sex mit einem nicht 50-Jährigen hat, sondern mit einem 13-Jährigen. Genau das ist passiert. Die Geschichte ist lose inspiriert von einer wahren Begebenheit. Gracie, Hausfrau und Mutter, verliebt sich in den Kumpel ihres Sohnes, 13 Jahre alt, Joey, und verführt ihn auch, kommt ins Gefängnis, 5 Jahre ist die Haftstrafe lang. Und danach ist er 18 und die beiden machen einfach genau da weiter, wo sie vor 5 Jahren aufgehört haben, und haben ein scheinbar perfektes Familienleben, inklusive Kinder. So weit, so gut. Dann kommt irgendwann, und da verlässt der Film die reale Vorlage, eine Schauspielerin auf die Bildfläche, nämlich Elizabeth, die beiden besucht, um Gracie in einem Film zu verkörpern.
Ich dachte, sie wären größer im Fernsehen. Sehen sie größer aus, aber wir sind anscheinend etwa gleich groß.
Ja, ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das ist so großzügig von Ihnen.
Oh, mir liegt natürlich viel daran, dass Sie die Geschichte richtig erzählen.
Das Genau das will ich. Sie sollen sich gesehen und verstanden.
Oh, das sind meine Hunde. Das da ist Zeus und das ist Dutch.
Wenn eine Hollywood-Schauspielerin sagt, sie sollen sich gesehen und verstanden fühlen, dann sollte man hellhörig werden. Wird Gracie allerdings nicht, die ihr Haus und Hof öffnet.
So, ich möchte zwischenzeitlich nur vom Hören kurz lösen, weil ich noch nichts gesehen habe. Gracie, Julianne Moore, Elizabeth, Natalie Portman.
Korrekt.
So, woraus zieht dieser Film seine Stärke, außer dass er diese ja sehr zweifelhafte Liebesgeschichte nacherzählt?
Das Drehbuch stand ganz lange auf der Blacklist in Hollywood, also dieser Liste mit den besten unverfilmten Drehbüchern, bis Todd Haynes dann zugeschlagen hat. Und der schafft es ja immer wieder, einfach in diese Beziehungsgeflechte einzutauchen. Also nicht nur hier, auch in seinen anderen Filmen. Und ihm ist es tatsächlich gelungen, dass du im Film mehrfach die Seiten und auch die Sympathien wechselst. Ne? Denn klar, durch dieses Auftauchen von Elizabeth kommen Handlungen ans Tageslicht, die vor allem auch die Vergangenheit betreffen und die dieses ganze Beziehungsgeflecht wirklich ins Wanken bringen. Also diese Patchwork-Familie, die sich da aufgebaut hat über die Jahre. Und es ist schon auch ein bisschen creepy, vor allem wenn es um Gracies Kinder aus ihrer früheren Ehe geht, die eben genauso alt sind wie Joe.
Wie ist Ihre Beziehung zu ihm und Ihren anderen Kindern?
Wieso ist das relevant?
Ich war eigentlich der Auffassung, der Film spielt zwischen 1992 und 94 oder etwa nicht. Also wieso interessieren Sie sich für Dinge, die danach passiert sind?
Es gibt Dinge in uns, die sind sehr tief verborgen. Und es kann sein, dass sie erst verzögert an die Oberfläche gelangen. Und ich suche nach den Ursprüngen dieser Dinge.
Ja, das ist mal eine Rollenvorbereitung, würde ich sagen. Was ist Wahrheit? Wer erzählt sie wie? Das ist alles eine Frage der Perspektive in diesem Film. Und die verschiebt sich einfach mehrfach.
Ich möchte gerne noch über diese beiden hervorragenden Frauen in den Hauptrollen sprechen, denn sowohl Natalie Portman als auch Julianne Moore, die haben in ihren Filmografien wirklich wenige Leichen. Also beide stehen für exzellentes Schauspiel. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass die beiden diesen ganzen Film wahrscheinlich zu zweit tragen.
Ja, das tun sie tatsächlich. Also Julianne Moore als Gracie, die sich ja moralisch tatsächlich im Recht und überlegen fühlt. Natalie Portman als Elizabeth, also auch so ein Name, über den ich immer mein Leben lang stolpern werde, die ja auch mit den Fragen und dem auch dem einfachen Beobachten dieser Familie dieses Gefüge ins Wanken bringt. Das ist, ich kann es nicht anders sagen, Schauspielkunst auf allerhöchstem Niveau.
Dann könnt ihr euch jetzt endlich May, December, December, guck, jetzt habe ich schon hier die Ausspracheschwierigkeiten. Dann könnt ihr euch May, December ab Donnerstag endlich angucken mit einem Jahr Verzögerung, letztes Jahr vorgestellt in Cannes. Und wir bleiben weiter im Kino. Die Auswahl ist nämlich groß diese Woche.
Golda startet noch, ein Film über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir, gespielt von Helen Mirren. Der lief schon auf der Berlinale 2023 und ich habe ihn, Achtung, nicht gesehen.
Was für ein wirklich seltener Skandal, aber ich helfe natürlich gerne, wo ich kann. Golda Meir war Ministerpräsidentin von Israel zwischen 1969 und 1974, davor schon Außenministerin gewesen unter Premier Eshkol. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil damit in die politisch aktive Zeit von Golda Meir drei ganz entscheidende große Krisen fielen, nämlich der Sechstagekrieg 1967 zwischen Israel auf der einen, Ägypten, Syrien und Jordanien auf der anderen Seite, gefolgt vom sogenannten Abnutzungskrieg zwischen 1968 und 1970 zwischen Israel und Ägypten und dann, und das ist hier Hauptgegenstand dieses Films, Golda, der Yom Kippur-Krieg 1973.
Heute Mittag haben die ägyptische und die syrische Armee eine Offensive gegen unser Land gestartet.
Wir wären 7-1 in der Unterzahl.
Jetzt hat der Feind richtig Blut geleckt. Es gibt keinen Grund mehr für ihn, wieder aufzuhören.
Und damit herzlich willkommen zu Eine Stunde History.
Könnte man denken, ist es aber gar nicht. Wobei, ohne dieses Vorwissen auf der anderen Seite rafft man den Film halt nicht. Und das ist direkt so ein bisschen mein erster Vorwurf an den israelischen Regisseur Guy Nativ. Denn der hat hier einen Film gedreht, der so viel politisches Insiderwissen voraussetzt, dass ich im Kino vollständig aufgeschmissen wäre. Ich hätte wirklich nichts gerafft.
Ein Gefühl, das viele, glaube ich, zuletzt bei Oppenheimer hatten.
Ja, Natürlich, aber der ja zumindest das, was dann da passiert, wenigstens so im Verlauf des Films noch erklärt hat. Man versteht ja mit voranschreitendem Oppenheimer immer besser, worum es da geht. Das macht Golda alles nicht. Zum Glück konnte ich den zu Hause gucken, habe wirklich nach 3 Minuten das erste Mal auf Pause gedrückt und ab da dann wirklich in kleinen Häppchen mit permanentem Second Screen weitergeguckt. Also selbst mit einigermaßen Wissen über die Staatsgründung Israels 1948 und was seitdem alles in etwa so an Nahostkonflikten los war, keine Chance.
Aber du hast dich durchgekämpft, lass uns bitte teilhaben.
Also 1973 hatte ich gesagt, beim sogenannten Yom Kippur-Krieg, der deshalb so heißt, weil Israel von damals hauptsächlich Ägypten und Syrien an Yom Kippur, also einem der höchsten jüdischen Feiertage überhaupt, angegriffen wurde. Und damals soll Ministerpräsidentin Meir zu spät reagiert haben. Es gab wohl vorher schon Hinweise auf einen Angriff über die Geheimdienste. Die soll sie aber nicht ernst oder zumindest nicht ernst genug genommen haben. Und so war Israel dann völlig unvorbereitet auf diesen Angriff. Und das ja kostete tausende israelische Soldaten alleine schon innerhalb der ersten Stunden dieses Krieges das Leben. Also auch so fast schon verzweifelt hektische Versuche von Golda Meir, sich Blitzunterstützung von den Amerikanern zu holen. Sie hat damals Henry Kissinger angerufen, der Außenminister war in Amerika und ein guter Freund von Golda Meir. Aber selbst der musste mehr oder weniger die Hände heben und sagen, sorry, also hier so schnell kann ich hier jetzt auch nicht helfen.
Minister Kissinger ist in der Leitung.
Ich bin erstens Amerikaner, zweitens bin ich Außenminister der USA und drittens bin ich Jude.
Bitte vergessen Sie nicht, in Israel lesen wir aber von rechts nach links.
Ja, so die Frage nach politischer und ethisch-moralischer Gewichtung und wie man da verpflichtet gewesen wäre zu helfen. Aber Israel wurde völlig überrannt in den ersten Stunden und deshalb musste Golda Meir dann vor einen Untersuchungsausschuss. Damit beginnt der Film mit dieser Situation und von da aus erzählt er quasi, was damals passiert ist, aus ihrer Perspektive.
Gespielt wird, du hast es schon gesagt, Golda Meir von Helen Mirren. Ich habe mir wenigstens den Trailer angeguckt und ich musste zweimal hingucken.
Ja, tatsächlich, die verschwindet hier hinter einer bemerkenswert dicken Schicht aus Maske und Make-up. Meir war als Ministerpräsidentin zum Zeitpunkt dieses 19-tägigen Yom Kippur-Kriegs auch schon Mitte 70. Allerdings hatte ich so ein bisschen das Gefühl, scheint Helen Mirrens zentrale Aufgabe in dieser Rolle hinter all diesem Make-up und der Maske gefühlt eher die gewesen zu sein, eine Zigarette nach der anderen zu rauchen. Und ja, Golda Meir war Kettenraucherin, das weiß man, aber ich hasse wirklich so filmische Leuchtturmrequisiten, wenn etwas über jemand bekannt ist und dann muss der das in jeder erdenklichen Szene tun. Lass die Frau meinetwegen hier und da eine rauchen, aber so im Bett und beim Essen, im Krankenhaus. Es gibt eine Szene, da muss sie ins MRT und also während sie mit dem Kopf in die Röhre geschoben wird, zieht sie nochmal so an der Kippe, bevor ihre Assistentin ihr die dann wegnehmen darf. Dann wird es so ein bisschen unfreiwillig komisch. Das ist dann, finde ich, deutlich zu viel des Guten. Und so blöde ist ja auch kein Zuschauer, dass man das in jeder Szene dann immer wieder bräuchte, um irgendwie die Message zu raffen.
Wird das doch das jetzt doch eher ein Rant? Also, oder sind es die Übertreibungen, die dich gestört haben, plus dass man so viel Vorwissen braucht?
Es ist so eine strange Mischung aus einer Politikerin, die im Ausland, habe ich auch über den Film dann gelernt, im Ausland deutlich mehr bewundert wurde als in Israel selbst, der hier so ein merkwürdig kritisches Denkmal zu bauen. Wir hatten ja vor 13 Jahren, 2011, die Eiserne Lady im Kino.
Ich erinnere mich.
Auch gerne vermutlich.
Sehr gerne.
Wie Meryl Streep, die Margaret Thatcher gespielt hat, das fantastisch gemacht hat. So toll, dass sie als britische Premierministerin einen Oscar dafür bekommen hat. Helen Mirren für ihre Rolle hier als israelische Premierministerin vielleicht nur hier und da eine lobende Erwähnung. Und das liegt nicht an Helen Mirren, die mit Sicherheit keine schlechtere Schauspielerin ist. Aber die Eiserne Lady damals hatte auch bei aller Kritik an Thatcher, Stichwort Falklandinselkrieg Anfang der 80er, dieser Film hatte sehr viel mehr selbsterklärende Momente. Es war wirklich ein Film fürs Kino, für ein interessiertes, aber eben nicht allwissendes Publikum. Ähnlich wie Die dunkelste Stunde. Da haben wir auch so ein Ding mit viel Make-up im Gesicht
und
gehabt.
Mit viel Zigaretten in der Hand.
Und mit Zigarren. Ja,
Zigarren,
genau.
Stimmt,
ja. Ja, fast nicht zu erkennen. Gary Oldman als Winston Churchill. Aber das sind Filme, die haben einen als interessierten Menschen über die politische Situation zu der jeweiligen Zeit besser abgeholt, besser mitgenommen und eingeführt. Und das macht Golda gar nicht. Der wirkt tatsächlich eher wie eine filmische Abhandlung über den Yom Kippur-Krieg für Politikwissenschaftler. Also Guy Nativ verzettelt sich vermutlich, ist meine Idee gewesen, in seinem eigenen Anspruch an absolute historische Korrektheit. Aber bei uns normalen Kinozuschauern hinterlässt er wirklich damit eine ganze Menge Knoten im Gehirn.
Ich kenne jetzt relativ wenig Politikwissenschaftler, die da reingehen könnten, um den Kartenverkauf des Films in die Höhe zu treiben. Wer geht da noch rein?
Wer sich ganz explizit interessiert, dafür, was zwischen Israel, Ägypten und Syrien vom 6. bis 24. Oktober 1973 passiert ist. Zumindest hier nochmal dazu gesagt, aus israelischer Sicht bekommt man da jede Menge Input. Natürlich kann man davon auch ein bisschen ableiten, welche Auswirkungen das alles auf die israelische Innen- und Außenpolitik hatte. Also nach diesem Krieg war Ägypten das erste arabische Land, das Israel als Staat anerkannt hat. Wenn wir das wissen von damals, ergibt es natürlich nochmal auch einen anderen Sinn, warum Ägypten heute so eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Israel und Palästina hat. Also das ist schon alles nicht uninteressant, aber man muss sich vorher wirklich ausführlich beschäftigt haben mit der Staatsgründung Israels und den schweren Konflikten mit deren Nachbarländern in der Folgezeit, speziell der 60er und 70er. Das ist eine Voraussetzung. Dann kann man aus dem Film sicherlich was ziehen. Dann macht es auch Spaß, Helen Mirren bei der Arbeit zuzugucken. Das ist ja eigentlich auch wirklich immer so, wenn sie irgendwas spielt. Bisschen albern, ganz ehrlich. Bei allem Respekt fand ich die ernsthaft im Netz angestoßene Diskussion, die es wohl gerade gibt, ob Helen Mirren als Nicht-Jüdin die Rolle der Golda Meir überhaupt hätte spielen dürfen. Ich finde, das ist ein Glatteis, auf das wir hier in einer Stunde Film auf überhaupt gar keinen Fall wollen. Und ich finde es, auch wenn ich das mal so deutlich sagen darf, einigermaßen bescheuert. Es ist eine Frage, die da überhaupt nicht hingehört.
Also bevor wir aufs Glatteis gehen, gehen wir lieber einen Kinosaal weiter, ein bisschen gruseln. Bitte Tom Westerholt in Kino 8.
So, darauf freue ich mich schon, seit du vorhin gesagt hast, dass du Late Night with the Devil geguckt hast, auch ab Donnerstag draußen. Das bedeutet nämlich, wenn du ihn gesehen hast, dass ich ihn nicht gucken muss. Und jeder Horrorfilm, den ich nicht gucken muss, ist ein guter Horrorfilm.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, dieser schlägt gerade hohe Wellen. Was hat er bei dir geschlagen?
Hohe Wellen und ein bisschen Herzrasen. Also ich bin, muss ich ja wirklich sagen, eine Memme. Ich werde zwar dafür bezahlt, Horrorfilme zu gucken. Heute möchte ich bitte 5 Euro mehr. Ja. Und ich bin leicht zu beeindrucken. Du weißt, ich zucke bei Scary Movie schon zusammen. Und der hier hat mir, der hat natürlich bei weit entfernt von Scary Movie, aber er hat mich trotzdem irgendwie gehabt. Ne? Es ist jetzt kein Kaliber, wo du die ganze Zeit mit den Händen vor den Augen da sitzt, sondern der Horror kommt subtil, auch wenn er ganz real scheint. Ne? Wir haben das Setting einer Late-Night-Show 1977. Der Host, nicht Harald Schmidt, hat gerade seine Frau an Krebs verloren. Ich glaube, Harald Schmidt hat 1977 bestimmt schon irgendwo Late-Night-Shows gehostet.
Davon geträumt, mal irgendwann eine machen zu dürfen.
Es spielt an Halloween und auf dem Podium ist ein ziemlich illustres Gästesetting. Ein Medium, ein Magier, eine Expertin für Paranormales und ein junges Mädchen, das von einem Dämon besessen ist und vorsichtig formuliert, von einem Live-Publikum läuft das Ganze etwas aus dem Ruder.
June sagt, dass jeder einen Dämon in sich trägt, aber wir können sie nicht immer kontrollieren.
Gus, dein Timing ist...
Ich mach das, Jack. Das ist nur eine Frage der...
Bevor ihr euch fragt, zwei Dinge.
Ja.
Ich kann immer noch schneiden. Mhm. Es ist kein Schnittfehler, dieser Ton klingt so. Und ja, das, was da runterfällt, ist ein Scheinwerfer, der auf dem Boden zerspringt. Und das ist erst der harmlose Anfang.
Wir hatten vor einiger Zeit mal einen Scheinwerfer in Babylon Berlin. Der ist auf dem Kopf einer Tänzerin zersprungen. Was ist hier dran an diesem Scheinwerfer jetzt so effektiv gruselig?
Also hier zerspringen andere Dinge, zum Beispiel Gedärme.
Oh.
Also das ist, ich fand ja dieses Setting schon geil, ne? Dass das Ganze auf einer, vor den Augen eines Millionenpublikums passiert. Die Stimmung, Halloween, ne, das spielt 1977 und sieht auch so aus wie 1977. Und der Film baut Found-Footage-Material mit ein. Also er tut so, als gäbe es echtes dokumentarisches Material, nur um uns zu sagen, hallo, das ist wirklich so passiert. Ist es natürlich nicht, was wir auch wissen, ne? Aber dieses Fake-Gefühl, das bleibt, das macht's nicht besser. Und es ist unglaublich effektiv erzählt. Du weißt die ganze Zeit, irgendwann passiert gleich was. Und wenn es dann passiert, bin ich trotzdem zusammengezuckt.
Ja, wer etwas sehen will, was wirklich passiert ist, der soll sich dann lieber den Dokumentarfilm The Blair Witch Project angucken.
Oder Paranormal Activity.
So, da könnt ihr dann wirklich Dinge sehen, die wirklich passiert sind. Das ist alles echt. Gut, hier ist es ein bisschen anders. Aber Late Night with the Devil ist auch ab dieser Woche im Kino und damit ist es schon mal wieder bis nächsten Mittwoch eine Woche voller Hausaufgaben geworden. Ja, wir wollen aber nicht, dass ihr euch hier am Ende noch unterfordert fühlt.
Nächste Woche beschäftigen wir uns deswegen mit drei Bad Boys. Einmal mit Will Smith und Martin Lawrence. Die sind nochmal zurück in ihren Paraderollen als Chaos Cops. Und wir freuen uns noch auf das Treffen, was wir am Freitag haben werden, mit Bad Boy Daniel Brühl.
Ja, der hat eine neue Serie draußen. Ich bin wahnsinnig gespannt, Daniel Brühl als Karl Lagerfeld zu sehen. Klingt im ersten Augenblick vielleicht absurd. Ich habe mich dann aber kurz daran erinnert, dass ich mir auch nicht vorstellen konnte, damals, muss echt schon damals sagen, ne, wie lange ist Rush her? Auch so um die 10 Jahre.
Länger.
Länger sogar. Ich hätte jetzt aus dem Bauch, ich hätte gesagt 2012, Rush.
Ich weiß es nicht. Ich habe aber jetzt ein
möglicherweise.
Ohrwurm.
So, und auch da konnte ich mir schon nicht vorstellen, wie aus Daniel Brühl Niki Lauda werden sollte und dann ihn auf der Leinwand so zu sehen, war überwältigend. Insofern bin ich genauso gespannt, wie er mit Pferdeschwanz und Sonnenbrille aussehen wird. Sprechen wir am Freitag mit ihm drüber und bis dahin habt ihr die Aufgabe, alles zu gucken, was wir euch erzählt haben, das sowieso. Schön auf euch aufzupassen, keinen Quatsch zu machen, wahlweise gesund zu bleiben oder gesund zu werden, je nachdem, wie es euch da so gerade geht. Und vor allem, das ist das Wichtigste, nichts zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert und ich finde jetzt endlich raus, wie dieser verdammte Film heißt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.